Aufs Neue haben wir eine wunderbare Möglichkeit, hier im Haus Gottes eintreffen zu können, um Gottes Wort hören zu dürfen. Und ich denke, unser Gebet, unser Anliegen ist, wie der Chor es gesungen hat, oh, hilf mir, Heiland, wachsam sein. Hier im Haus Gottes werden wir immer wieder mit den Wahrheiten des Wortes Gottes konfrontiert. Wir dürfen diese Wahrheiten lernen und in diesem Bewusstsein leben. Mein Heiland hat immer stets auf mich Acht. Er steuert mein Schifflein bei Tag und bei Nacht. Und in diesem Bewusstsein, ja, ich bin sein Kind, können wir das, was wir hier gelernt haben, in unserem Alltagsleben ausleben und anwenden. So wollen wir heute Morgen wieder gemeinsam das Wort Gottes hier an dieser Stelle betrachten. Und ich wollte heute mit Gottes Hilfe über ein wenig sonderbares Thema sprechen. Und das Thema heißt: An einem Fenster. Wir haben hier im Gemeindehaus große und viele Fenster. Und Fenster sind eigentlich von jeher gewisse Wandöffnungen, und zwar zu Lichtdurchlässigkeit, und durch die man eigentlich von einem Haus oder von einem Raum ins Freie schauen kann. Ursprünglich hat man, damit man sich von Wetterungsumständen oder Einflüssen schützen könnte, hat man diese Wandöffnungen, die sogenannte Fenster, mit Häuten, Pergamenten oder Leinenstoff überzogen und somit die Öffnungen für die Zeit des Unwetters zugeschlossen. Die heutigen Fenster sind feste Elemente, bestehend aus einem Rahmen, aus Glas und Beschlägen. Und diese heutigen modernen Fenster, sie bieten uns bei weitem mehr, als es früher war. Wir haben eine freie Sicht nach draußen. Wir werden vor Witterungseinflüssen geschützt. Und die sind in den meisten Fällen multifunktionsfähig. Das heißt, wir können die öffnen zum Lüften, wir können die öffnen zum Rausgehen oder Reingehen oder Rausschauen. Und so bieten die Fenster uns heute vieles an. Aber ihr Lieben, wir wollen heute uns nicht über die modernen Fenster unserer Zeit unterhalten, sondern wir wollen heute einige Fenster betrachten, die uns in dem Wort Gottes gezeigt werden, an denen sich gewisse Personen aufgehalten haben und durch die sie nach draußen gesehen haben und gewissermaßen dadurch auch beeinflusst worden sind. Es ist nach wie vor so, dass verschiedene Menschen an verschiedenen Fenstern heute sich befinden, verschiedenartig nach draußen schauen können und verschiedenartig beeinflusst werden können. So gab es auch Personen in der Bibel, die an gewissen Fenstern sich befanden. Und als sie rausgeschaut haben, sahen sie etwas und wurden durch die Dinge beeinflusst. Und so wollen wir mit der Hilfe des Herrn heute auf 5 solche Fenster schauen. Mag sein, dass es in der Bibel viel mehr gibt, aber wir wollen heute mal versuchen, diese 5 Fenster in Betracht zu ziehen. Vorausgesetzt kann ich sagen, dass die 3 ersten Fenster einen sehr negativen Einfluss auf uns Menschen haben. Und wenn wir als Person uns an einem dieser 3 Fenster befinden, werden wir, wenn wir rausschauen, immer negativ beeinflusst werden. Und wisst ihr, lieben, hörend Gottes Wort können wir uns persönlich prüfen. Und wenn wir merken, dass wir am Fenster sitzen, das nicht gut für unser Leben ist, können wir gern uns von diesem Fenster entfernen und an ein Fenster setzen, wo wir positiv, segensreich für unsere Seele beeinflusst werden. Für den Anfang lesen wir aus einem Abschnitt aus 2. Samuel. Wir lesen hier Kapitel 6, einen Abschnitt von Vers 12 bis Vers 16. 2. Samuel, Kapitel 6, von Vers 12 bis 16. Und es war dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und da sie einhergegangen waren mit der Lade des Herrn, 6 Gänge opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war begürtet mit einem leinenen Leibrock. Und David samt dem ganzen Israel führte die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und Posaunen. Und da die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Davids, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Das erste Fenster werden wir nennen das Fenster Michals, das Fenster der Verachtung und Kritik. Ihr Lieben, David war König und sah die Hand Gottes in seinem Leben ganz oft. Er hat die Hilfe des Herrn mehrfach in seinem Leben erfahren. Aber er sah es gleichzeitig als einen großen Mangel, dass die Bundeslade des Herrn in der Hand der Philister immer noch sich befand. Saul, der Vorgängerkönig, der kümmerte sich um die Bundeslade Gottes nicht. David aber eiferte darum und sorgte mit allem Fleiß, dass die Bundeslade Gottes zurück an ihren Bestimmungsort gebracht werden sollte. Daher war es für ihn eine außergewöhnliche große Freude, als die Bundeslade sich ihren Bestimmungsort in der Stadt Jerusalem näherte, freute und tanzte David außergewöhnlich und verhielt sich wirklich außergewöhnlich. In dieser Zeit stand Michal, die Frau Davids, die gleichzeitig die Tochter Sauls war, an einem Fenster und schaute heraus aus dem Fenster und sah David und sein außergewöhnliches Benehmen. Und es heißt, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Davids Verhalten war wirklich zu diesem Zeitpunkt außergewöhnlich. Und Michal als Frau, sie wusste und kannte ihren Mann. Wer kennt besser ihren eigenen Mann als die Frau? Sie wusste, dass dieses Verhalten eigentlich ihm nicht angehört. Aber sie stand am Fenster, sah sein Benehmen und verachtete ihn in ihrem Herzen. Und später, als er nach Hause kam nach dem Opfern, kritisierte sie ihn und sagte, wie wir es in der Einleitung gelesen haben, du hast dich heute verhalten, wie die losen Leute sich verhalten. Das Fenster der Verachtung und Kritik. Warum, ihr Lieben, hat David das getan? Ihr Lieben, die Bundeslade war der Ort, wo eigentlich Gott wohnte, wo seine Gegenwart anwesend war. Ein Ort, wo Könige, Priester und Propheten Gott um Rat und um Weisung gefragt haben. Und David merkte, dass die Gegenwart Gottes ihm in seiner Regierung in Israel gefehlt hat. Und das wollte er natürlich zurechtbringen. Ihr Lieben, genau das ist der Punkt. Millionen Botschaften können das nicht ausrichten heute, was die Gegenwart Gottes auszurichten vermag. Glauben wir das? Ihr Lieben, Millionen Botschaften heute können das nicht ersetzen, was die Gegenwart Gottes ersetzen kann. Und David kümmerte sich von Herzen darum, dass die Gegenwart Gottes anwesend war. Weil er wusste, in der Gegenwart Gottes kann er den Weg Gottes erforschen. Und darum ist es mein Wunsch heute, ihr Lieben, nicht uns zu belehren, sondern uns in die Gegenwart Gottes führen, damit der gute Heilige Geist uns und unseren Zustand persönlich für uns zeigen kann. Ohne der Gegenwart Gottes, ihr Lieben, sind wir wie Kinder, die ohne Eltern zu Hause sind. Wisst ihr, was sie machen? Da macht jeder, was er will. Und die Großen, die versuchen, die Kleinen zu beeinflussen und sie zu ängstigen. Und die Kleinen haben Angst, weil die Großen es zum Beispiel so tun. Genauso geschieht es ohne der Gegenwart Gottes. Jeder tut, was er will. Und die, die Gewalt haben, die versuchen, die einzuschüchtern, die keine Gewalt haben. Aber wenn die Gegenwart Gottes vorhanden ist, dann sind wir aufgehoben und fühlen uns unter Aufsicht wie Kinder, wenn die Eltern zu Hause sind. Das macht die Gegenwart Gottes, ihr Lieben, aus. Und David kümmerte sich darum. David schätzte die Gegenwart Gottes. Und daher freute er sich außergewöhnlich über das, was hier vor sich ging. Und er tanzte, sprang und verhielt sich wirklich in diesem Zeitpunkt außergewöhnlich. Wisst ihr, ihr Lieben, manchmal gibt es in unserem Leben Vorfälle, wo wir aus Freude im Dienst Gottes uns außergewöhnlich verhalten. Jemand erzählte über einen Atheisten, der sich zum späten Zeitpunkt seines Lebens, man kann sagen schon als Greis, bekehrt hat, zu dem Herrn gefunden hat. Die Nachbarschaft, die Kinder der Nachbarn, die kannten ihn als einen, ja, als einen Atheist, als einen Menschen, der nichts von Gott wissen wollte. Und nun arbeitet dieser Mann, der sich bekehrt hat, im Garten, in den Reihen, zwischen den Kartoffeln. Und die Freude des Herrn erfüllt sein Herz und er beginnt zu jubeln. Und er hebt seine Hände auf und verherrlicht Gott mit lauter Stimme. Und die Nachbarn, die gucken aus dem Fenster und sagen, habe ich doch gesagt, dieser Mann hat sich bekehrt, aber irgendwie merkt man, dass er nicht ganz mehr dicht ist. Man merkte sein außergewöhnliches Verhalten, aber man merkte nicht seine innere Zustände, seine Freude und seine Glückseligkeit, die ihm erfüllt hatte. Und ihr Lieben, wie war es mit den Jüngern, da sie zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt waren? Sie gingen raus und verkündigten in der Art und Weise das Evangelium wie nie zuvor. Und die Menschen, die sie angesehen haben und ihr außergewöhnliches Verhalten gesehen haben, was sagten sie? Die haben sich mit süßem Wein betrunken. Manchmal gibt es Abschnitte in unserem Leben, wo die Freude des Herrn uns dazu zwingt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden. Aber das Problem Michaels lag woanders. Sie befand sich an einem falschen Fenster, ihr Lieben. Und egal, was sie durch dieses Fenster gesehen hätte, sie hätte alles unter den Geist der Kritik und des Verachtens gezogen. Das ist ein Problem. Sehr viele Menschen unserer Zeit befinden sich gern an einem solchen Fenster. Sie schauen auf die Diener, auf die Arbeit, auf die Predigt, auf irgendwelche Aufgaben, die andere tun. Und die haben nichts anderes zu sagen, außer das Ganze zu verachten und zu kritisieren. Ihr Lieben, das Problem liegt nicht darin, dass die anderen es falsch tun oder machen. In den meisten Fällen liegt das Problem, dass diese Person sich an einem Fenster befindet, wo sie nicht stehen sollte. Denn egal, was sie sieht, einem solchen Mann oder Frau wird man nie etwas zurechttun können. Er wird immer etwas finden, worüber er unzufrieden ist und worüber er Kritik äußern kann. Aber da gibt es ein Gegenmittel, ihr Lieben. Und dieses Gegenmittel, das wird uns im ersten Petrusbrief gezeigt, in Kapitel 4. Vers 8. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8. Und hier heißt es, so seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Ihr Lieben, das ist eine Aussage. Die Liebe, die deckt das, was wir als falsch oder nicht richtig sehen. Wie ist das zum Beispiel mit jungen Menschen, die heiraten? Ihr Lieben, in den meisten Fällen sehen sie nie die Mängel des anderen. Warum? Weil die Liebe vorhanden ist. Da gibt es nichts auszusetzen, da gibt es keine Verachtung, da gibt es keine Kritik, gar nichts. Warum? Weil die Liebe alles deckt. Aber wenn aus der Ehe die Liebe schwindet, dann beginnt man plötzlich Dinge beim anderen zu sehen, die man nie früher gesehen hat. Und was ist das Problem? Hat sich der Ehepartner verschlechtert? Nein, die Liebe, die ist geschwunden. Oder wie ist das mit den Kindern, ihr Lieben. Manchmal fällt das Kind hin oder schlägt sich irgendwo an und dann weint es. Und es weint und niemand kann es irgendwie besänftigen. Und da gibt es eine gute Medizin. Wisst ihr welche, ihr Lieben? Wenn die Mutter das Kind auf den Schoß nimmt und ein paar Mal über den Kopf streichelt und vielleicht noch einen Kuss oben drüber gibt, dann ist plötzlich alles verschwunden und die Welt ist wieder heil. Was liegt hier zugrunde? Die Liebe. Die Liebe. Ihr Lieben, wir tun gut daran, wenn wir uns nicht an diesem Fenster gerne befinden würden. An diesem Fenster der Verachtung und der Kritik. Denn wir würden immer, wenn wir durch das Fenster schauen würden, werden wir immer etwas finden, worüber wir unzufrieden sind und was man kritisieren kann. Wir lesen dann noch einen zweiten Abschnitt in Richter. Richter Kapitel 5. Richter 5, Vers 28 bis 30. Die Mutter Siseras sah zum Fenster hinaus und heulte durchs Gitter. Warum verzieht sein Wagen, dass er nicht kommt? Wie bleiben die Räder seinen Wagen so dahinten? Die Weisesten unter ihren Frauen antworteten, da sie ihre Klageworte immer wiederholte. Sollte sie denn nicht finden und austeilen den Raub, einen jeglichen Mann eine Dirne oder zwei zur Ausbeute und Sisera bunte gestickte Kleider zur Ausbeute, gestickte bunte Kleider um den Hals zur Ausbeute? Ihr Lieben, hiermit möchte ich auf das zweite Fenster kommen. Und das zweite Fenster würde ich nennen das Fenster der Ungerechtigkeit oder das Fenster des ungerechten Gewinns und des Raubes. Sisera war der Feldhauptmann oder General des kananäischen Königs, der 20 lange Jahre Israel bekämpft, unterdrückt, beraubt und gepeinigt hat. Sisera führte das Kriegsheer dieses kananitischen Königs an. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn er Israel überfiel, tat er ihnen gewaltigen Schaden, beraubte sie, führte oder entführte ihre Frauen und Mädchen und brachte diese Beute nach Hause und teilte sie unter den Kriegsleuten aus. Und da stand seine Mutter an diesem Fenster und erwartete seinen Sohn mit der Beute. In einem Krieg, das Barak und Deborah führten gegen diesen König, gelang es Barak und Deborah, die Kriegsleute des kananitischen Königs zu schlagen. Und Sisera floh in das Haus einer Frau, Jael. Aber diese Frau, die hielt zu den Israeliten und sie brachte ihn im Schlaf um. Und Sisera konnte nicht nach Hause kommen. Aber seine Mutter, sie stand am Fenster und erwartete ihn und freute sich auf den Raub, den er mitbringen würde. In der Erwartung, wann kommt mein Sohn mit dem Raub, damit er das Ganze austeilen kann, die schönen bunten Kleider und die Frauen und die Mädchen, die er mitbringt. Ihr Lieben, die Freude der Ungerechtigkeit. Wisst ihr, ihr Lieben, Sisera wurden nicht als Dieb oder Räuber geboren. Mit großer Sicherheit trug dazu die Erziehung seiner Mutter dazu bei, dass er ein solcher wurde. Und die Stellung seiner Mutter, sie zeigt uns ihre Herzenseinstellung. Sie steht am Fenster und erwartet, wann kommt er endlich mit seiner Beute? Ihr Lieben, wenn wir als Kinder Gottes, wenn wir als Menschen, die mit dem Wort Gottes vertraut und bekannt sind, Dinge unserer Verwandtschaft, unserer Bekanntschaft, unserer Kinder oder Frau oder Mann decken, die vor Gott ungerecht sind, dann handeln wir falsch. Wenn wir uns am Fenster der Ungerechtigkeit befinden und erwarten, dass ungerechte Dinge geschehen und wir das Ganze einfach ignorieren oder drüber schauen, dann befinden wir uns an einem Fenster, das nicht gut, überaus nicht gut für uns ist. Gott bewahre uns alle, dass wir uns an einem dieser Fenster befinden würden. Dass wir zusehen, wie unsere Kinder oder unsere Liebsten irgendwelche Dinge tun, die falsch und verkehrt sind. Und wir dazu schweigen oder gar noch das Ganze decken. Wisst ihr, das beginnt immer und immer mit Kleinigkeiten. Wenn mal unser Kind ein Ball nach Hause bringt oder ein Spielzeug und später wird es vielleicht irgendwelche verdorbene Zeitschrift sein oder irgendwelche Computerspiele, DVDs und Filme und so weiter und so fort. Ihr Lieben, wie stehen wir dazu? Wenn wir durch das Fenster der Ungerechtigkeiten drüber schauen, dann sehen wir das als kein Problem. Wir sehen darin nichts Außerordentliches und Ausgewöhnliches. Aber lehrt uns nicht Gottes Wort, dass wir anders handeln sollen? Möge Gott uns die Gnade geben, dass unsere Erziehung unserer Kinder, der Stand zu unserem Ehepartner und zu den Dingen unseres Lebens ein Gerechtfertigter vor Gott sein möchte. Damit wir die ungerechten Geschehnisse nicht dulden und schon gar nicht decken. Schon gar nicht dazu schweigen. Sondern eine richtige, gerechte Stellung einnehmen. Wir müssen nicht unbedingt jemand irgendwie dafür bestrafen oder sonst was. Aber wir müssen wissen lassen, ich bin mit diesen Dingen, Geschwister, nicht einverstanden. Wenn mein Kind etwas tut, was nicht richtig ist, auch wenn es erwachsen ist, dann muss es wissen, die Dinge, die du tust, die sind meinem Verständnis der Bibel nach nicht richtig. Und dazu müssen wir eine offene, gerechte Stellung einnehmen. Und sonst würden die Kinder irgendwann mal uns vorschmeißen und sagen, ja, ich habe das getan, aber du hast mir nie was dazu gesagt. Und wer wird die Schuld davon tragen? Wir. Gott bewahre uns davor. Ein weiteres Fenster und wir lesen dann 2. Könige, Kapitel 9. Vers 30 bis 33. 2. Könige 9, Vers 30 bis 33. Und da Jeho gen Jezreel kam, und Isabel das erfuhr, schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und guckte zum Fenster hinaus. Und da Jehu unter das Tor kam, sprach sie, ist Simri wohlgegangen, der seinen Herrn erwürgte? Und er hob sein Angesicht auf zum Fenster und sprach, wer hält's mit mir? Da sahen 2 oder 3 Kämmerer zu ihm hinaus. Er sprach, stürzt sie herab. Und sie stürzten sie herab, dass die Wand und die Rosse mit ihrem Blut besprengt wurde. und sie ward zertreten. Ihr Lieben, der König Jehu wurde von einem Propheten im Auftrag Elisas zum König gesalbt. Mit der Bedingung, du sollst das Haus Ahabs vertilgen, vernichten. Und nun zieht Jehu im Auftrag Gottes sozusagen nach Jezreel. Isabel erfährt das und sie schminkt und schmückt sich an einem Spiegel, der gegenüber einem Fenster steht, damit sie diesem neuen König mit List begegnen kann und ihm wieder versuchen zu verführen. Ihr Lieben, Isabel war die Frau Ahabs, eines israelitischen Königs. Und sie, Isabel, sorgte mit allem Fleiß und Eifer dafür, dass der König und ganz Israel von Gott abfällig geworden sind. Darum gab Gott letztendlich den Auftrag an Jehu, das Haus Ahabs ganz und gar auszurotten. Sie diente selbst den Götzen im breiten Maß und baute Götzenbilder in der Stadt auf. Mit ihrer List schaffte sie es, die Israeliten zu Götzendienern zu machen. Sie machte Israel abfällig von dem lebendigen Gott. Sie trug die Schuld dafür, dass Gott eigentlich von Israel abfällig, dass Israel von Gott abfällig geworden ist. Gottes Wort sagt, dass sie eigentlich die Grundschuldnerin dafür war. Lasst uns 1. Könige aufschlagen. Ganz kurz, 1. Könige. Kapitel 21. Vers 25. Also war niemand, der sich so gar verkauft hätte, übel zu tun vor dem Herrn wie Ahab. Denn seine Frau Isabel überredete ihm also. Als nun Jehu in die Stadt kommt, was macht Isabel? Die erfährt es, sie schminkt und schmückt sich prächtig und bereitet sich dazu vor, den König mit List zu begegnen, um ihn zu verführen, damit der Zorn abweichen möchte. Und als Jehu in die Stadt reinkommt, dann begibt sie sich von dem Spiegel zu einem Fenster und ruft ihm freudig zu, wie ging's denn Simri, der eigentlich getötet worden ist oder der seinen eigenen König verraten hat und dafür auch getötet worden ist. Wie geht's denn Simri? So ein Ablenkungsmanöver. Aber wisst ihr, Jehu ließ sich nicht ablenken. Er stand stille und hielt inne und rief aus, gibt es da jemanden, der zu mir hält? Und da schauten zwei oder drei Kämmerer aus dem Fenster raus und der sagte, werft sie raus. Und sie warfen sie raus. Und das heißt, ihr Blut spritzte auf die Wand und auf die Rosse. Und sie wurde zertreten. Genau wie Gott es Jehu vorausgesagt hat. Isabel saß am Fenster der Verführung und der List. Und so nennen wir dieses Fenster, das Fenster der List und der Verführung. Symbolisch stellt Isabel die Sünde, die Welt und die falsche Lehren dar. In der Bibel. Die der Satan mit aller List versucht, in die Gemeinde, in die Familien, in die Ehe, in mein persönliches Leben hereinzubringen. Und wisst ihr, der Auftrag Gottes an uns ist, diese Dinge auszutilgen, zu vertilgen. Aber da gibt es jemanden, der am Fenster der List sich befindet und versucht uns mit List darauf hinzuweisen, ach, willst du das aus deinem Leben vertilgen? Es ist doch viel zu schade. Gedenke doch, mit welchen schweren Wegen du das oder jenes errungen hast. Und das jetzt einfach so aufzugeben? Sie sagt nicht Gottes Wort uns in der Offenbarung zu der Gemeinde Thyatira, du lässest Isabel lehren und bringt Verderben, falsche Lehren in die Gemeinde hinein. Das Fenster Isabel, das steht nicht irgendwo. Das steht gegenüber dem Spiegel. Wisst ihr, wenn wir auf uns schauen, wenn wir uns zurechtbringen, wenn wir uns im Spiegel betrachten, dann werden uns so manche Dinge schade. Schade, auf die wir zu verzichten hätten. Wir sehen ja uns selbst. Und was erweckt sich in uns? Mitleid mit uns selbst. Ach, schone dich doch deiner. Und was sagt uns Gottes Wort? Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, wer bereit ist zu verzichten auf die Vorteile des natürlichen irdischen Lebens, der kann die Seligkeit gewinnen und in Anspruch nehmen. Aber wenn wir uns am Fenster der List und der Verführung befinden, dann werden wir rausschauen und wir werden immer sehen Dinge, die uns irgendwie beeinflussen versuchen, die uns schön und sehr angenehm erscheinen. Wir sehen Dinge, die dann irgendwie auf uns einwirken. Und letztendlich fragen wir uns, ja, bringt es uns oder mir irgendwelchen Schaden, wenn ich das oder das so und so tue oder wenn ich das besitze oder mich so kleide oder mich so verhalte, das sage oder so handle? Ihr Lieben, das Fenster ist ein Fenster der Verführung. Und wenn wir durch dieses Fenster hinausschauen, dann werden wir zur Verführung beeinflusst. Und zwar mit List. Weil draußen hinter dem Fenster, da erscheint alles so prächtig und schön in der Welt. Und es ist so verlockend und so schön. Darum lasst uns von dem Fenster Isabels uns wegsetzen. Damit die Dinge nicht den Einfluss auf uns ausüben und wir davon begeistert werden. In vielfachen Weisen heißt es heute, ja, Gott schaut das Herz an. Es ist egal, wie der Mensch aussieht. Ihr Lieben, das ist tatsächlich so, Gott schaut das Herz an. Aber wisst ihr, ein wohllüstiger und begehrender Mensch, der schaut das Angesicht an. Und hier liegt das Problem. Wenn uns die Welt, die Sünde dazu verleitet, so zu sein, wie die Welt ist, dann sehen uns andere so, wie wir sind. Sie sehen nicht unser Herz, aber sie sehen unser natürliches Leben und unser Aussehen. Gebe Gott uns Gnade, dass wir dieser offene Brief sein möchten, der von allen gelesen und gesehen wird. Und wie der Schrifter sagt, dass die Menschen, die auf uns schauen, den Vater im Himmel preisen könnten, weil sie es an unserem Leben merken und erkennen. Wir sollen uns nicht am Fenster der List und der Verführung befinden. Denn wenn wir aus diesem Fenster herausschauen, werden wir negativ zu der Welt kommen, zu der Sünde und diesen Dingen beeinflusst. Lasst uns lieber auf Christus schauen. Und die Schrift sagt uns, schaut eure Lehrer an. Schrift sagt uns, seht auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender. Das sind Vorbilder. Jesus Christus, der im Mittelpunkt der Gemeinde steht, auf den wir aufschauen sollen. Der gibt uns Belehrung, wie wir uns verhalten, was wir reden und wie wir handeln haben. Und Gott gebe uns dazu Gnade und Beistand. Und nun das vierte Fenster, das wir in Betracht ziehen wollen. Ich möchte uns bitten, dass wir dazu aufschlagen, Daniel Kapitel 6, Vers 11. Daniel Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinaus in sein Haus. Er hatte aber an seinem Söhler offene Fenster gegen Jerusalem. Und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Gott sei Dank, ihr Lieben, es gibt offene Fenster nach Jerusalem. König Darius wurde betrogen, doch Daniel betete treu weiter. Er ließ sich von den Gesetzmäßigkeiten, die nun erlassen worden sind vom König, nicht beeinflussen. Er ging in sein Haus an ein offenes Fenster in Richtung Jerusalem und er betete. Warum hat Daniel das getan? Ihr Lieben, der Tempel in Jerusalem, er wurde doch nicht zur Zeit Daniels erbaut, sondern zur Zeit Salomos. Und wisst ihr, als Salomo bei der Einweihung dort in diesem Tempel gebetet hat, was sagte er? Er sagte so, lieber Gott, wenn jemand irgendwo weit weg in der Fremde, in einem fremden Land beten wird und richtet sein Angesicht zu diesem Tempel in Jerusalem, so erhöre ihm aus der Ferne um deines Namens willen. Und nun befand sich Daniel in Babylon, weit weg von zu Hause, in der Ferne. Und er tat so, wie Salomo gebeten hat. Er tat die Fenster auf, die in Richtung Jerusalem gerichtet worden waren, und er betete am Fenster. Daniel sehnte sich nach der Gegenwart und nach der Gemeinschaft Gottes. Er wusste, dass der König fälschlicherweise betrogen worden ist. Aber er betete um die Gunst und die Güte, seine Gegenwart in seinem Leben zu erfahren. Er gab nicht auf. Er betete. Daniel befand sich in der Ferne, aber er befand sich am Fenster des Gebets, das in Richtung Jerusalem gerichtet worden war. Was vermag doch ein ernstes Gebet? Satan versucht heute vieles den Kindern Gottes zu rauben. Er versucht, die Lehre der Heiligung anzutasten. Er versucht, die Lehre der Heilung anzutasten. Er versucht, Dinge aus unserem Leben zu rauben, die wir vielleicht so ein bisschen nicht so wichtig ansehen. Die Literatur der alten Brüder und so weiter. Er versucht, das Ganze uns zu rauben, die Grundlagen zu entziehen. Aber wisst ihr, durch das ernste Gebet können wir es in unserem Leben erhalten und bewahren. Und Gott gebe uns Gnade, dass wir uns am Fenster des Gebets oft und viel befinden möchten. Jesus sagt einmal, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten, öffentlich. Sieh, das ist der Lohn des Gebets. Und wenn wir uns an diesem Fenster des Gebets befinden, das in Richtung Jerusalem gerichtet wird, dann werden wir für die Gemeinde beten. Für Jerusalem beten, denn es ist symbolisch die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir werden für sie eifern, wir werden die Gemeinde auf Gebetshänden tragen. Und uns wird jedes Mitglied der Gemeinde wichtig sein. Und wir werden dafür beten, dass Gott Seelen zur Gemeinde bringt, dass er errettet, dass er erlöst, dass er die Kinder Gottes bewahrt vor Sünden, von Einflüssen der Welt. Das wird unser Gebetsanliegen sein und das wird ein brennendes Gebetsanliegen sein, weil wir uns am Fenster des Gebets befinden. Und selbst in Zeiten der Not und Schwierigkeiten, wie beim Daniel es war, er hörte deswegen nicht auf zu beten, weil das Gebot ergangen ist, sondern es heißt, wie er denn zu tun gepflegt hat. Er ging und betete. Ach, dass der Herr uns diesen Gebetseifer, diesen Eifer des Gebets in unser Herz legen möchte. Mir persönlich, uns allen, dass wir oft und viel uns an diesem Fenster befinden möchten. Und dann lasst uns noch auf das letzte Fenster ein wenig eingehen. Wir lesen hier 1. Mose Kapitel 8, Vers 6 und 7. Nach 40 Tagen tat Noah das Fenster auf an dem Kasten, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und wieder her, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden. Über die Erde, ihr Lieben, kam das Gericht Gottes. Gott bestrafte die ungerechte Welt, aber Noah und seine Angehörigen mit den vielen Tieren bewahrte er das Leben in der Arche. Gott ordnete es so an, dass Noah die Arche baute. Wisst ihr, das war ein Werk, das nicht von heute auf morgen gebastelt worden ist. Diese Bauzeit dauerte 120 Jahre. Noah war zwar der Baumeister dieses gewaltigen Werks, aber der Architekt, das war Gott. Er ordnete genauestens an, was, wo und wie zu tun war. Wir wissen, dass wenn wir ein Haus bauen, dann brauchen wir einen Ingenieur, einen Architekten, der uns die Zeichnungen macht. Und diese Zeichnungen, die werden dann genehmigt vom Baurechtsamt. Und da steht ein Stempel. Und dann gibt es eine Aufsicht beim Bauen. Und diese trägt dafür die Verantwortung, dass der Bau dem Plan entsprechend gehalten wird. Dass das alles so eingehalten wird, wie in diesen Plänen uns vorgegeben worden ist. Denn die ganze statische Belastung, die ist ja ausgerechnet worden. Die ist genauestens festgelegt worden. Und wenn wir davon abweichen, dann schwächen wir mit unter Umständen gewisse Punkte des Hauses. Und wisst ihr, im Laufe der Zeit wurden große Projekte gebaut. Eine Stiftshütte, eine Arche, ein Tempel und so weiter. Jedes Mal waren Menschen am Werk, die dieses Projekt aufgezogen haben. Aber der eigentliche Architekt, derjenige, der das vorgab, war immer Gott. Und genauso ist das auch bis in die heutige Zeit hinauf. Jesus Christus sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Der Herr ist der Architekt, der Bauleiter seiner eigenen Gemeinde. Er baut hier auf und er setzt die Glieder nach dem Bedürfnis. Er schaut danach, dass das Ganze eingehalten wird. Und er kümmert sich um alle Umstände und um all das, was nötig ist, damit seine Gemeinde erbaut werden kann. Und Gott sei Dank, dass es so ist, ihr Lieben, und nicht anders. Dass nicht Menschen durch ihre eigene Regierung das Ganze leiten und führen, sondern dass der Herr seine Gemeinde baut. Und wisst ihr, als Gott den Plan dem Noah übergeben hat, dann ordnete Gott ein einziges Fenster in der Arche an. Und nicht irgendwo, sondern oben. Ganz oben. Noah sollte nicht in seinem Leben, als er sozusagen der Rettung entgegenging, aus den Fenstern schauen und beobachten, wie Menschen umkommen. Er sollte den ganzen Jammer und das Elend nicht sehen. Er sollte nach oben schauen. Und so nennen wir dieses Fenster das Fenster der Befreiung. Ihr Lieben, Gott lenkt die Gemeinde so, dass sie immer in eine Richtung schaut. Und wohin? Nach oben. Wir brauchen nicht hin und her schauen in alle möglichen Richtungen. Gottes Wort sagt uns, lasst uns aufsehen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf den Befreier. Und wo die Zeit dazu gekommen war und reif war, da befahl Gott Noah und sagte, geh hin und mach das Fenster auf. Und wisst ihr, als er das Fenster öffnete, ihr Lieben, was sah er als erstes? Den Himmel. Und darauf sollen wir sehen, ihr Lieben. Wenn wir uns an dieses Fenster begeben, was sollen wir sehen? Den Himmel. Und Gott möge uns Segen und Gnade geben, dass wir darum bemüht sein möchten, hinzugehen, um den Himmel zu sehen. Und uns gern an das Fenster der Befreiung setzen möchten, damit der Herr uns das Notwendige und das Richtige geben könnte. Gott möchte nicht, dass wir als Kinder Gottes in diese Welt hineinschauen. Gott möchte nicht, dass wir dorthin sehen, wie dort die List uns verführt. Gott möchte nicht, dass wir in die Richtung schauen und sehen, wie dort die Menschen handeln und tun und wie sie listig wandeln und wie sie sich benehmen und was sie tun und machen. Gott will, dass Jesus Christus unser Vorbild ist. Und wisst ihr, Menschen, die auf ihn geschaut haben, wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Und die anderen sagten, wahrlich, dieser Mensch muss der Sohn des lebendigen Gottes sein. Andere Menschen, die ihn beobachteten, sagten, es hat nie so jemand geredet wie dieser. Und andere sagten, als sie ihn beobachtet haben, er spricht nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Gewalt und Macht hat über das, was er sagt. Und die anderen, die auf Jesus schauten, die haben gesagt, weißt du, wenn du hier wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das alles sahen die Menschen in Jesus. Jesus nahm sich deren an, die am Rand liegen geblieben sind. Er hörte auf die, die niemand hören wollte. An die alle vorbeigingen und die Blinden da saßen. Aber dann heißt es, Jesus stand stille und rufte sie. Jesus hatte ein offenes Ohr für die Menschen, die in Not, Elend, in Krankheit und Leid zu ihm gekommen sind. Und das heißt, und er heilte sie alle. Jesus half denen, die Ungerechtigkeit erlitten hatten. Aber wir sehen auch in Jesus dieses Beispiel. Er ließ niemals Heuchler ungeschoren von sich gehen. Jesus stand auf der anderen Seite in der Gerechtigkeit vor Gott. Und er lebte genauso, wie die Schrift uns gesagt hat, von ihm vorausgesagt hat. Wenn er etwas gesagt hat, dann hielt er es ein. Und wenn er jemand etwas versprochen hat, dann tat er es. Und wisst ihr, ihr Lieben, wenn wir in dieses Fenster der Befreiung auf Jesus schauen, dann haben wir das beste Vorbild in jeder Hinsicht für uns Menschen. Und ich denke, der Liederdichter, der dieses Lied gedichtet hat, der fragte sich auch dieses Lied, wo es heißt, was würde ich tun ohne Jesus? Was würde ich tun ohne ihn? Oder dieser andere Liederdichter, der sagt, wie würde es Jesus tun? Wenn dich jemand nötig hat, steh ihm bei mit Rat und Tat. Frag dich immer mit Bedacht, was wird Jesus tun? Sieh, das ist unser Vorbild. Und in dem Fenster der Befreiung, an diesem Fenster, da haben wir freie Sicht auf diesen Heiland, auf das beste Vorbild unseres Lebens, auf Jesus Christus. Und ich wünsche uns, dass wir uns oft an diesen beiden Fenstern befinden möchten, am Fenster des Gebets, das offen in Richtung zu Gott ist, und am Fenster der Befreiung, das offen in Richtung zu Jesus Christus ist. Gott gebe uns dazu Gnade. Amen.